Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute, wenn das Auge zu fasten beginnt. Kaplan Rainer Hertheis aus fünf Städten im Bistum Eichstätt ist heute bei uns. Wenn Sie an Fasten denken, was fällt Ihnen da ein? Knurrender Magen, flaues Gefühl in der Bauchgegend, Verzicht beim Essen? Das werden wohl die so gängigen Vorstellungen sein. Aber haben Sie sich auch schon einmal überlegt, in der Fastenzeit mit dem Auge zu fasten? Was das sein soll, das erzählt uns heute Kaplan Rainer Hertheis aus fünf Städten im Bistum Eichstätt. Grüß Gott, Herr Kaplan Hertheis.
Ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Kuhl, und ich grüße auch die gesamte Hörerfamilie. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Willkommen.
Wenn das Auge zu fasten beginnt, das haben Sie sich als Titel gewünscht. Sie selber sind blind. Ist das in dem Sinne ein dauerndes Fasten?
Fasten ist tatsächlich so, wie Sie es gesagt haben, Frau Kuhl, in erster Linie etwas, wo man an Essensverzicht denkt. Aber Fasten kann auch etwas anderes sein. Fasten kann man nämlich auch mit allen Sinnen. Fasten bedeutet auch einfach auf etwas verzichten, etwas bleiben zu lassen, damit wir es Gott aufopfern dürfen. Also Fasten kann auch sein, ich faste mit dem Wort, damit ich jetzt eben einmal nicht über diesen oder jenen Mitmensch schimpfe. Fasten kann auch sein, dass ich mit den Ohren fasten, eben mal bewusst nicht den Radio laufen lasse oder den iPod ausgeschalten lasse. Und so gibt es auch ein Fasten mit den Augen, dass man eben bestimmte Dinge, die man so vielleicht gerne sieht, sei es im Internet, sei es sonst irgendwo, wo man halt gern die Augen festnagelt und festbindet, wo man hinschaut, dass man da einfach sagt, nein, ich lasse das bleiben. Insofern ist meine Blindheit, die ich ja seit jetzt, ich bin jetzt 36 Jahre und ich bin nach und nach blind geworden, mit 25 Jahren kann man sagen, dass so meine Blindheit so fortgeschritten war, dass ich dann vollkommen blind war. So 11 Jahre bin ich jetzt, kann man sagen, vollkommen blind. Es ist tatsächlich in der Beziehung eine Dauerfastenzeit für meine Augen. Wie gern würde ich mal schon ins Internet hineinschauen oder in diesen jenem Buch hineinschmökern oder blättern oder das mal anschauen oder die Bilder der Natur irgendwie hier. Das ist wie ein Verzicht, wie immer etwas, Herr, ich kann es nicht, ich opfere es dir auf für dich. Und von daher werde ich natürlich vor sehr, sehr vielem bewahrt, denn die Augen können sehr sündigen und dafür hat sich dann auch das geistige Auge geöffnet. Insofern kann ich tatsächlich sagen, jawohl, meine Blindheit ist wie ein Dauerfasten des Auges, weil mir vieles Sündige vorenthalten wird und ich mich dafür mehr auf die geistige Welt ausrichten kann.
Dann sind wir gespannt, jetzt mehr zu diesem Thema zu erfahren, wenn das Auge zu fasten beginnt. Bitte schön.
Ja, liebe Brüder und Schwestern im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Es ist ja tatsächlich so, dass das, was das Auge wahrnimmt, das nennt man Bilder. Es entsteht also durch die Sinnesorgane des Auges, eben was dazu alles gehört, eben die Linse und die Netzhaut und die Pupille und die Iris, vieles mehr und der Sehnerv. Da entstehen letztlich, werden wir die Sinne gereizt und dann entstehen im Gehirn, das Auge an sich kann ja gar nicht sehen, sondern es entstehen im Gehirn diese Bilder und auf diese Bilder soll es uns einmal ankommen hier. Ich möchte über zwei Teile sprechen. Im ersten kleinen Teil soll es über ein ganz bestimmtes Bild gehen, das man vielleicht gar nicht so sehr mit seinem äußeren Auge wahrnehmen kann. Und im zweiten Teil soll es dann über die Bilder gehen, die man wirklich auch äußerlich sehen, sprich auch fotografieren oder filmen, also optisch festhalten könnte. Wollen wir einmal sehen, welche Bilder unser Auge so sehen kann. Denn das, was wir so wahrnehmen, sind also Bilder. Und so haben wir auch ein Bild von Gott und ein Bild vom Menschen. Jeder macht sich ein Bild von Gott, jeder hat ein Bild von einem Mitmenschen. Und über diese Bilder, gerade über die Bilder von Gott, die wir haben, die wir vielleicht eben nicht unbedingt mit unserem Auge, weltlichen Auge, mit unserem Sinnesorgan so sehen können, wollen wir jetzt mal ein paar Minuten nachdenken. Sie werden merken, dass das tatsächlich auch mit der Fastenzeit zu tun hat, über das Gottesbild. Das ist sozusagen jetzt mehr ein geistiges Sehen, mehr ein Betrachten von Gott. Auch dadurch entstehen ja Bilder von Gott. Insofern passt das jetzt dazu und auch das kann eben eine Fastenzeit sein, wie ich mit dem Gottesbild umgehe. So, das bedeutet, damit ich in meinem Leben alles gut wahrnehmen kann, kommt es darauf an, dass ich Gott und den Menschen richtig sehe. Also welches Gottesbild ich habe, Das hat auch mit dem Menschenbild zu tun. Das werden wir jetzt dann noch genauer sehen. Ich fange jetzt einfach mal mit einer Bibelstelle an. Eine Bibelstelle, die schon erst einmal interessant klingt, nämlich im Buch Exodus. Da steht im 20. Kapitel, Vers 4, Exodus 20, 4, da heißt es, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Exodus 20, 4, das berühmte Bilderverbot des Alten Testamentes. Da haben wir schon das Ganze. Also bräuchten wir doch eigentlich gar nicht darüber sprechen. Warum sollen wir über Gottesbilder sprechen? Warum sollen wir darüber sprechen, wenn wir Gott eh nicht sehen dürfen? Lassen wir das doch. Hören wir uns schöne Musik an. Fertig. Stopp. Das sollten wir nicht so einfach tun. Denn wir wollen genauer hinschauen, was meint denn Gott mit dieser Bibelstelle in Exodus 20, 4? Diese Stelle meint eben, wir sollen uns selbst kein Bild von unserem Gott machen, damit ja kein falsches entstehen kann. Schauen wir nämlich ein paar Kapitel weiter in der Bibel, sprich gleich ins Neue Testament hinein, zum Beispiel in den 2. Korintherbrief. Da haben wir im 4. Kapitel, Vers 4, also 2 Kor 4,4, oder Kolosserbrief 1,15, Kolosserbrief 1,15, dort steht, Jesus ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Donnerwetter. Ein Widerspruch in der Bibel, könnte man sagen. Da haben wir doch erst einmal im Alten Testament, bitte ja kein Bild von Gott machen. Und dann, Jesus ist das Bild Gottes. Also was jetzt? Wem soll man denn da wieder glauben? Wollen wir mal schauen, wie Gott seinen Heilsweg da für uns hat. Was bedeutet das konkret? Es gilt nämlich, du sollst dir also selber, wie ich schon gesagt habe, kein Gottesbild zusammenzimmern. Weil viele Menschen haben ja Bildvorstellungen von Gott. Der eine meinen, Gott ist reine Energie. Die anderen meinen, Gott sei in jedem Baum. Wieder andere meinen, Gott sitzt irgendwie hinter Wolke 7 und lässt sich von Harfen was vorspielen. Andere meinen, Gott hätte mit uns gar nichts zu tun. Wieder andere meinen, der Mond sei Gott und beten ihn an. Es gibt so viele Gottesbilder. Und da dürfen wir uns eben auf keinen Fall selber eines machen. Dann würden wir nämlich ein Gottesbild ansehen und betrachten, das falsch wäre. Was wir aber tun sollen, und die Bibel ist ja nicht nur ein Verbotsbuch, sondern ein was wir tun dürfen, damit es Segen und Heil bringt, heißt eben, wir sollen das Bild Gottes betrachten. Das ist das, was sich Gott für uns wünscht. Wir sollen das Bild von Gott ansehen und betrachten. Das wird nicht immer mit unserem weltlichen Auge geschehen, auch das ist möglich, dazu komme ich nachher noch. Also selbst unser Sinnesorgan Auge kann Gott betrachten. Gott hat uns Bilder von sich gegeben, aber auch unser geistiges Auge. Wir sollen diesen Gott betrachten. Denn eben je mehr wir das Gottesbild haben, desto besser stimmt das Menschenbild, desto heiler und freier werden wir. Also unsere Sinne sollen sich in der Fastenzeit besonders darauf ausrichten, das Gottesbild zu erkennen. Denn im Johannesevangelium 12. Kapitel, Vers 45 heißt es, Johannes 12, 45, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Das heißt, Jesus ansehen. Dann sehen wir den allmächtigen Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir können ihn sehen, anschauen, betrachten mit dem geistigen Auge, aber auch die Bilder, die wir von Jesus haben, mit unserem weltlichen Auge. Wir sollen also Jesus anschauen. Warum? Dazu wieder eine Bibelstelle, nämlich im Matthäus Evangelium. 5. Kapitel, Vers 48, also Matthäus 5, 48, da heißt es, ihr sollt vollkommen sein wie euer himmlischer Vater. Und damit wir das tun können, müssen wir ja das Bild Gottes kennen, damit wir daran Maß nehmen können. Wir können ja nur so werden, wie Gott der Vater ist, wenn wir ihn auch sehen, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn betrachten. Wenn wir unser Auge, das Geistige und das Weltliche, für das Bild Gottes hin öffnen und uns danach ausrichten. Die Gefahr besteht, wie gesagt, darin, wenn man ein falsches Bild von Gott hat. Zum Beispiel unser lieber Freund Adam, der mit der Eva, Sie kennen ihn im Alten Testament. Dieser Adam, der hat ein falsches Bild von Gott gehabt, der gesagt, mein Gott sagt zu mir, ich darf wie Gott werden. Ich darf doch von allen Bäumen essen und ich darf doch dieselbe Erkenntnis haben und mein Gott erlaubt mir doch alles. Der hat sich praktisch von der Schlange ein falsches Gottesbild einimpfen lassen. Und wie gesagt, weil er diese Gotteserkenntnis haben wollte, ist dieser Adam erst recht in die Ferne Gottes gestürzt. Also ein falsches Gottesbild führt ins Drama. Wollen wir kurz noch einmal Guardini zitieren, der sagte einmal, nur wer Gott richtig sieht, nur der sieht und kennt auch den Menschen richtig. Jetzt kommt die Fastenzeit wenn schon die Augen fasten gehen sollen. Also fasten bedeutet auf etwas verzichten zur Ehre Gottes. Und so dürfen wir jetzt in diesen 40 Tagen der Fastenzeit einmal nachschauen, welche Gottesbilder schauen wir denn so an? Wo sehen wir uns am Gott? In der Horoskopbefragung, im Pendeln, in Energiepaketen? Wie ist unser Gott? Ist er zornig, weil wir früher vielleicht viele dunkle Predigten gehört haben, was ich oft von vielen älteren Menschen höre, die so gehört haben, das Herrgott sieht alles und wehe dir, erhobener Zeigefinger. Welches Gottesbild betrachten wir? Wie sehen wir Gott an? Wo sehen wir seine Spuren? Wie können wir erkennen? Und wie schaut denn dieses Gottesbild eigentlich aus? Nehmen wir doch ruhig mal einen Zettel her und einen Stift und schreiben alles auf, wie unser Gottesbild ausschaut. Und prüfen wir dann, ob das das ist, wovon Jesus zum Beispiel im Geheimnis vom Barmherzigen Vater spricht und ob das dem Verhalten Jesu entspricht. Also Fastenzeit heißt, die Bilder, die wir ansehen, anschauen von Gott, die einmal zu überprüfen. Wieso hängt denn dieses Gottesbild eigentlich so mit dem Menschenbild zusammen? Das hat mit Genesis 1,26 zu tun. Der Mensch ist nämlich auf das Bild Gottes hin geschaffen. Also wir haben einen totalen Zusammenhang mit unserem Gottesbild. Das gehört zusammen. Wir Menschen sind auf dieses Bild hin geschaffen. Das ist sozusagen der Grund, auf dem wir stehen, auf das hin wir geschaffen sind. Und nach Genesis 1,31 ist dieser so geschaffene Mensch, also nach dem Bild Gottes, sehr gut. Also das Bild Gottes, auf das hin sind wir geschaffen. Und Gott sagt, top, eins mit Stern, was ich da gemacht habe. Der Mensch war also erstmal sehr, sehr gut. Bestens. Von Gott so geschaffen. Aber als er dann, wie gesagt, das falsche Gottesbild vor Augen hatte, wie Adam eben durch die Schlange, dann wird der Mensch schlecht, dann fällt er, dann kommt in die Sünde, dann kommen Krankheiten, Leiden, Schmerzen, Können, dann fängt das Elend an, dann ist der Mensch nicht mehr so ganz gut, dann hat er eben Sünde, Absonderung von Gott. Fazit, also viel Schlechtes im Menschen, man kann es nie verallgemeinern, aber es gibt wirklich Dinge im Menschen, die haben damit zu tun, gerade Verhaltensweise oder sündige Art und Weisen, vielleicht sogar Krankheiten, die sich dann ausbilden im Körper. Vieles im Menschen, was nicht so gut ist, hat mit einem falschen Gottesbild zu tun. Darum ist so wichtig, dass wir immer hinsehen auf das Bild Gottes, es ständig in Korrektur nehmen. Das ist Fastenzeit. Falsche Gottesbilder weglassen, sie fasten, dann nicht mehr hingucken. Manche vergöttern ja hübsche Mädchen, hübsche Männer, Autos, sonst irgendwas. Auch das können Götzen sein. Wegschauen und lieber hinschauen in die Bibel hinein oder mal das geistige Gottesbild anschauen, wie sieht er wirklich aus. Unser Sehen muss also damit beschäftigt sein, zu suchen, wo sich Gott finden lässt, zum Beispiel wenn Menschen Zeugnis geben oder ein großes heiligmäßiges Leben führen, und wie er ist. Wo lässt sich Gott finden, wie er ist. Das sollte die Ausrichtung unseres geistigen und weltlichen Auges sein. Sagen übrigens sogar die Psalmen, wie wichtig es ist, das Bild Gottes anzusehen. Zum Beispiel der Psalm 27, ich darf den mal zitieren. Der Vers 7 im Psalm 27 sagt, vernimm, o Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. Vers 8, mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Jetzt kommt's, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Und noch ein Vers weiter, Vers 9, verbirg nicht dein Gesicht vor mir, weise deinen Knecht im Zorn nicht ab. Du wurdest ja meine Hilfe. Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heiles. Wir merken, soweit dieser Psalm jetzt, dass selbst der Psalmbeter sagt, Herr, bitte, bitte, zeig dich mir, lass mich dich erkennen, verstoß mich nicht, bleib bei mir. Also die Psalmen beten eindeutig darum, flehen danach, Gott wirklich sehen zu können, weil das ist unsere Hilfe, heißt es da drin, das hilft uns, glücklich zu werden. Der Psalm 24 sagt übrigens Ähnliches hier. Psalm 24, Vers 5. Er wird Segen empfangen und Heil von Gott, seinem Helfer, nämlich Vers 6. Das sind die Menschen, die nach ihm fragen, die dein Antlitz suchen, o Gott. Jakobs. Also wir merken, die Menschen, die nach dem Antlitz Gottes fragen, die es suchen, auf deren Leben liegt Segen und Heil. So eben Psalm 24, Vers 5 und 6. Wer nach Gott sucht, das Bild Gottes anschaut, auf dem liegt Segen und Heil. Es ist so, dass wir Menschen oft ein falsches Denken haben. Wir denken, wenn wir merken, beim Menschen stimmt etwas nicht oder läuft etwas falsch, dann ändern wir die Lebensumstände des Menschen. Also ich merke zum Beispiel, ich bin dauernd krank, dann gibt es Menschen, die sagen, oh, da steht mein Bett auf Wasseradern oder dies und jenes, das müssten wir mal verschieben, verändern. Dann ändere ich die Umstände des Menschen. Ich fange dann an, mich zu ändern, weil bei mir irgendwas nicht stimmt. Genau andersrum müsste es aber sein, wenn wir den Menschen auf sein Ebenbild hinbringen, auf das wir geschaffen haben, sind, also auf Gott hin, dann ändern sich auch die Umstände des Lebens wieder. Der Weg zum Heil also bedeutet, der Mensch muss wieder auf Gott sehen, hinschauen, Maß an ihm nehmen. Der Mensch soll wieder Gott suchen und betrachten, sei es durch die Bibel, sei es durch Gottesbilder, sei es durch alles, was er so an Vorträgen auf Radio Horeb hört, gibt so viele Möglichkeiten, wo wir was über die Bilder von Gott empfangen können. Pater Burb neulich hat zum Beispiel sehr gute Radioexerzitien gehalten über Gott den Vater. Wunderbar zu betrachten, was wie unser Gott wirklich geschaffen ist. Also von daher, wenn unser Leben in die gute Richtung gehen soll, Segen und Heil werden soll, dann ist einer ein möglicher Weg, eben uns auf Gott hin auszurichten, ihn immer vor Augen zu haben, ihn anzuschauen, geistig und weltlich ihn zu betrachten. Nun kann man noch auf einige Bilder von Jesus selber hinweisen zum Ende des ersten Teiles. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir mit den geistigen Augen Gott betrachten können, sprich indem wir die Augen schließen. Das sagen übrigens viele Meditationsmeister. Also wenn ich auf Exerzitien gehe, dann sagen mir viele, schließ bei der Betrachtung die Augen und schau auf die geistige Welt. Schau dir Gott, den Vater an, Jesus, hör auf deine innere Stimme. Mach dir mal das Bild, das wirklich von Gott kommt. Da ist es ganz gut, hier das Innere anzuschauen. Aber wir können auch, das soll mein Schlussgedanke des ersten Teiles sein, eben äußerlich mit unseren wirklichen weltlichen Augen uns ein Bild von Gott machen. Eben, wie ich schon gesagt habe, Jesus ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Von daher noch einige Punkte. Wo hat uns der allmächtige Gott selber ein Bild von ihm gegeben, das wir anschauen können, ja anschauen sollen? Zum Beispiel das Kreuz. Das Kreuz, ein Bild, das uns der Herr von sich selber gegeben hat. Der Herr, der da am Kreuz hängt. Wir wissen ja, wenn wir dieses Kreuz anschauen, wie damals an der Fahnenstange eben, wo Mose die Schlange erhöht hat, und dann konnte kein, solange man die Schlange angeblickt hat, konnte der böse Feind einen nicht mehr beißen. Solange man also Jesus anschaut, sind wir im Segen und im Heil. Kreuz ist zum Beispiel ein Bild, wo wir wirklich das Lamm Gottes als Erlöser der Welt betrachten können. Es gibt nichts Schöneres, als aussagekräftige Kreuze lang anzuschauen. Oder der barmherzige Jesus, da hat Jesus selber zur Faustina gesagt, male mich so. Und dieses Bild bringt gewaltige Gnaden, wenn wir es betrachten. Seine Augen, sein Herz, die Strahlen daraus, die Hände, wunderschön. Oder das Turiner Grabtuch, das ja auch eben dieses sozusagen hier seitenverkehrte und spiegelbildlich verkehrte, eben wie eine Fotografie, dieses Bild vom Leichnam Jesu hat. Also es ist mit ziemlicher Sicherheit Jesus, das wäre wieder ein ganz eigener Vortrag über das Turiner Grabtuch, wo ich jetzt nicht so Fachmann bin. Auf jeden Fall gibt es, Sie können mal Paul Badde nachlesen, der hat da sehr viel drüber geschrieben in letzter Zeit, warum wohl dieses Bild, das da dargestellt ist, das man mit gewissen Fotografien dann sehen kann, dass das wirklich das Bild des gekreuzigten Jesus mit ziemlicher Sicherheit sein könnte. Ähnliches gilt mit diesem Wundertuch von Manopello, wo man auch nicht genau beweisen kann, ob es nun das Angesicht Jesu ist, aber das Grabtuch von Manopello, auch davon gibt es ein tolles Buch von Paul Badde, womit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gezeigt wird, dass es wohl doch das Angesicht Jesus sein muss. Wie gesagt, nicht lückenlos abdeckend, aber es wird wohl so sein. Das sind Bilder, die uns Gott selber eben in Jesus gegeben hat. Von daher, wenn wir jetzt dieses Lied gemeinsam anhören, dann lade ich ein, noch einmal darüber nachzudenken, wie wichtig es, wie heilsbringend es ist, Gott immer zu betrachten, ihn vor Augen zu haben. Hören wir dabei dieses Lied.
Heute geht es bei Radio Horeb und Radio Maria um das Thema, wenn das Auge zu fasten beginnt. Kaplan Rainer Hertheis aus fünf Städten hält einen Vortrag. Wir kommen zum zweiten Teil.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Geschwister im Glauben, unser Herr Jesus Christus, das Lied, das wir eben hier in unserer Sendung gehört haben, das hatte einen Vers drin, da hieß es, der Solosänger hat es da gesungen, lass uns deine Wunder sehen, hieß es da gerade in einem der Strophenverse, lass uns deine Wunder sehen. Also an dem Sehen muss wohl irgendwas dran sein. Im ersten Teil haben wir also angeschaut, wie wichtig es ist, dass wir das Gottesbild immer ansehen und es in Korrektur nehmen. Jetzt wollen wir mal wirklich das Auge anschauen, mit dem wir dann die Wunder sehen könnten. Wenn zum Beispiel jemand vom Rollstuhl aufsteht, weil einer die Gabe der Heilung hat, dann sieht man das, wie ein Mensch, der vorher gelähmt war, wieder laufen kann. Also auch am Sehen muss doch etwas dran sein. Was sollen wir denn anschauen? Und vielleicht gibt es auch Dinge, die wir besser nicht anschauen sollten. Wollen wir einmal sehen, wie es sich mit dem Auge so verhält. Was sollen wir denn ansehen? Eine Fastenzeit soll ja nicht nur eine Zeit sein, du darfst das nicht und dies nicht und jenes verbiete ich und das ist verboten. Moment. Wir haben einen Gott, der sich an der Freiheit der Kinder Gottes freut, der uns Dinge schenkt, die wir tun dürfen. Denn auch Fastenzeit kann auch heißen, eben Gutes zu tun. Eben zum Beispiel mal schlechte Worte weglassen. Fasten kann auch heißen, ich sag mal Gutes über jemanden. Und so ist es mit dem Auge auch. Einerseits heißt es in der Bibel, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also von daher, einerseits sagt die Bibel, es ist manchmal besser, um selig zu werden, wenn man nicht sieht, wenn man keine Wunder sieht von Gott, wenn man doch glaubt. Einerseits wird man selig, wenn man nicht sehen kann, nichts von Gott sieht. Andererseits heißt es aber auch, im Lukas 10, 23, da heißt es, selig, deren Augen sehen, was ihr seht. Viele Könige und Propheten wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Das bedeutet, was hätten diese Könige alle sehen wollen? Na, Jesus natürlich. Selig sind, deren Augen sehen, was ihr seht, eben Jesus, den lebendigen Sohn Gottes, Gott selbst. Das ist also selig, wenn man ihn sieht. Wie viele Menschen hätten sich das gewünscht? Das ist also unser Ziel. Jetzt darf ich mit Ihnen eine Reihe von Bibelstellen anschauen. Insgesamt hätte ich 8 Bibelstellen. Mal schauen, wie weit unsere Zeit dafür reicht. Ich denke, die könnten wir hinkriegen. Einfach mal Bibelstellen, wo die Bibel sozusagen die Gebrauchsanleitung für ein glückliches Leben, der Schöpfer hat uns diesen Liebesbrief ja geschenkt. Also, wo sollen wir denn hinschauen mit unserem Sinnesorgan Augen? Wo dürfen wir hinschauen? Was hilft uns selig? Was hilft uns heil zu werden? Was macht unser Leben zu einem positiven, zu einem Geschenk? Schauen wir mal die erste Bibelstelle an, wo es sich lohnt, besonders in der Fastenzeit vielleicht näher hinzuschauen. Schauen wir mal die erste Stelle an. Die findet sich im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt. Nämlich 6. Kapitel 26, Matthäus 6, 26. Da sagt Jesus in seiner Predigt an uns, auch heute noch, Doppelpunkt, seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und sie sammeln auch keine Vorräte. Denn der himmlische Vater ernährt sie. Soweit diese Bibelstelle. Da geht es also darum, dass wir wirklich mal die Geschöpfe Gottes, sprich die Vögel des Himmels, also Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar, dass wir die wirklich mal betrachten sollen. Ruhig mal naussetzen auf ein Bänklein, Augen aufsperren und einfach mal schauen, was macht so ein Vöglein alles? Wie viel Vorräte legt er an? Wie viel Keller voll sammelt er? Flaschen und Getränke und sammelt Brotstücke für 10 Tage der großen Finsternis, wo manche Warnungen davor sprechen. Ist denn das biblisch bitte? Der himmlische Vater sagt, schaut euch die Vögel an, seht sie euch an, guckt dahin, wie die leben. Und dann sieht man, die holen jetzt ein Würmchen für ihre Jungen und füttern ihre Würmchen und dann sehen die weiter. Euer himmlischer Vater ernährt uns. Also die göttliche Vorsehung lernen wir durch Hinschauen, durch unsere Augen, indem wir die Tierwelt und die Vögel des Himmels betrachten. Also man wird heilig, indem man die Vögel anschaut. Ist doch klasse. Schauen wir eine zweite Bibelstelle an. Die zweite Bibelstelle, die finden wir wieder im Matthäus-Evangelium ein paar Kapitel weiter. 11. Kapitel, Vers 4, Matthäus 11, 4. Da sagt Jesus: Geht und berichtet dem Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Soweit diese Bibelstelle. Und da geht es ja darum, dass praktisch erkannt werden soll, ob dieser Jesus wirklich Gott ist oder ob er nur ein David Copperfield, ein wunderbarer Magier ist oder nur ein Prophet oder sonst irgendwas hier. Diesem Johannes wurde klar, dass Jesus wirklich der wahre Gott ist, indem er gesehen hatte oder indem ihm berichtet worden ist, was man sieht, weil Johannes saß ja dann schon im Gefängnis, das ging ja nicht mehr. Also dem Johannes musste man die Eindrücke der Augen schildern und die Augen haben gesehen: Oh, da sehe ich einen Menschen, der war vorher blind, der sieht jetzt wieder. Oh, da sehe ich einen Menschen, der war vorher gelähmt, der läuft jetzt mit der Bahre in der Hand rum. Das sehe ich. Und als Johannes das gehört hatte, wusste er genau, schon beim Propheten Jesaja wird der angekündigt, durch den die Blinden sehen und die Lahme wieder gehen werden. Also hinschauen auf die Wunder, die geschehen. Und es gibt auch heute noch Menschen mit ähnlicher Gebetskraft. Man braucht bloß die weit über 60, ab 67 anerkannten Wunder von Lourdes anschauen oder meine Bücher darüber lesen oder mal zu Gottesdiensten gehen, wo viel im Heilung gebetet wird. Da sehen wir wirklich Menschen, die sagen, ich bezeuge, dass Gott das getan hat. Wir sollen also diese Heilungen, diese Menschen anschauen, betrachten, damit wir wirklich erkennen, wahrhaftig, dieser Jesus ist Gott. Also auch das dürfen wir. Sollen wir mit den Augen tun, die Wunder Gottes von Jesus anschauen und betrachten. Eine dritte Stelle im Matthäus-Evangelium, 24, der Vers 33, Matthäus 24, 33. Und da heißt es durch das Sehen, also das heißt nicht, ich erkläre kurz, diese Bibelstelle will ausdrücken, dass wir am Sehen erkennen können, was auf unsere Welt zukommen wird. Weil es gibt ja da die verrücktesten Prophetien, Sie wissen alle selber, so 2012 und Maya-Kalender und Weltuntergang zum x-ten Male vorhergesagt worden von diversen Prophetleins, mehr oder weniger guten und schlechten. Die Bibel sagt ganz klar, am Sehen könnt ihr vieles erkennen. So wie man am Feigenbaum erkennt, wenn Blätter treiben und die Früchte saftig werden, dann ist der Sommer nahe, oder? Noch besser in Lukas 12, 54, Lukas 12, 54, da steht: Sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen seht, wisst ihr, dass Regen kommt. Und es kommt so. Und wenn der Südwind weht, dann wisst ihr, es wird heiß. Und es tritt ein. Also am Sehen können wir vieles erkennen. Von daher, wer seine Augen öffnet für die Zeichen der Schöpfung, wird vieles erkennen. Von daher, Gott nennt uns zwar keine Zeiten und Fristen, wann er was tut, aber der Mensch, der die Augen offen hält für das, was auf der Welt so geschieht, für das, was er so sieht, in der Zeitung, in den Pressen, aber auch im Umgang mit den Menschen, aber auch in der Schöpfung, Gott wird praktisch seine Hinweise rechtzeitig geben. Das ist wirklich ein guter Hinweis von Gott. Gerade für dieses Jahr 2012, wir müssen keine Sorgen haben. Wenn Gott etwas tut, hat er erstens Heilspläne und zweitens, wer die Augen geöffnet hat, der wird vieles sehen und dadurch von Gott erkennen dürfen. Und von daher ist es einfach gut, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen, die Natur, die Schöpfung, den Himmel, die Tiere, die Menschen anzusehen, zu schauen. Wir dürfen wissen, Gott verspricht, dass er das auch durch gewisse Dinge anzeigt, dass wir dann schon sehend erkennen können, was Gott so alles im Schilde führt. Also, da geht es eben um die Endzeitreden bei diesen Stellen, wo Jesus sagt, so wie ihr die Wolken aufsteigen seht, so werdet ihr auch sehen, was Gott im Sinne führt. Von daher, Augen geöffnet halten, wir werden es dann erkennen dürfen, was Gott mit uns im Sinne hat. Eine vierte Stelle, jetzt mal im Markus-Evangelium, 16, Vers 6. Markus 16, Vers 6, da heißt es, ein Engel kommt hier zu Wort, das ist bei der Auferstehungsgeschichte oder Perikope, die Darlegung der Auferstehung, das sagt ein Engel: Jesus ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht euch die Stelle an, wo er gelegen ist. Also der Engel weist darauf hin, da geht hin und schaut da hinein, guckt's doch einmal, sperrt eure Augen auf. Ihr seht, das Grab ist leer, nehmt ihn wahr, diese Stelle. Also von daher, das mit dem Sehen ist ein wichtiger Punkt, wo schon die Boten des Himmels darauf hinweisen, da hineinzuschauen. Und es gibt ja auch sehr, sehr gute Darstellungen vom Grab von Jesu, wo wir zum Beispiel in Eichstätt in der Kapuzinerkirche, ist ein wunderbarer Original nachgebaut ist, wo schon beeindruckt ist, wenn man da am Karfreitag oder besonders dann in der Osternacht hineingeht und wenn dann das Grab leer ist und niemand mehr drin liegt. Also da können die Sinne wirklich helfen, den Auferstandenen zu begreifen. Wenn wir wirklich sehen, sein Grab ist leer. Eine fünfte Bibelstelle, wo die Augen uns helfen können, Gott näher kennenzulernen können, was wir bewusst sogar anschauen sollen, liegt im Lukas-Evangelium 24, Vers 38. Lukas 24, 38, da sagt Jesus, warum habt ihr solchen Zweifel an meiner Auferstehung? Seht meine Hände und Füße an. Ich bin es selbst. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht. Also von daher, Jesus ist eben deswegen bewusst Mensch geworden, bewusst ins Fleisch hineingekommen, bewusst mit Knochen und Muskeln und allem, was dazukommen, damit wir Menschen sehen können. Und deswegen ist es so gut, die Bibel zu lesen. Was hat uns dieser Jesus alles über Gott gezeigt? Dass wir ihn mit unseren Sinnen sehen können. Deshalb ist dieser Jesus so wichtig, dass wir ihn anschauen können. Und weil wir eben alle keine Jesus-Erscheinungen haben, dürfen wir eben die Berichte der Erscheinungen lesen, sei es eben die anerkannten Jesus-Erscheinungen von Faustina oder eben die in Paralemonial von der Margarete Marie Alacoque, das sind die beiden anerkannten Jesus-Erscheinungen der Kirche, wenn wir die lesen oder eben die Bibel. Jesus sagt, seht mich an mit meinem Fleisch, mit meinem Blut, mit meinen Knochen, mit meinen Händen, schaut mich an, betrachtet ihr, dann werdet ihr Zweifel an mir wegbekommen. Also von da ist es wirklich gut, auch da bewusst hinzuschauen, auch in der Fastenzeit das anzuschauen, bewusst. Eine sechste Bibelstelle lesen wir im Johannesevangelium, ganz zu Beginn im ersten Kapitel 29, Johannes 1, 29. Das sagt Johannes einen kleinen Satz, nämlich, seht das Lamm Gottes. Also die haben ihn anschauen müssen und wir wissen ja, das ist die Berufung der ersten Jünger, die haben diesen Jesus angeschaut, weil Johannes ihnen den gezeigt hat und dann haben die alles liegen lassen und sind Jesus nachgefolgt. Da hat sich also das ganze Leben dieser ersten Jünger, also der Apostel dann später, das hat sich total verändert, nur weil die Jesus angeschaut haben, mit ihren Sinnen, mit ihren Augen, haben die Jesus gesehen und sind ihm nachgefolgt. Das hat ihnen genügt. Seht das Lamm Gottes. Und das gilt ja nicht nur für die Jünger damals. Bei jeder heiligen Messe sagt der Priester oder der Bischof oder der Heilige Vater, seht das Lamm Gottes und hebt unseren Herrn Jesus Christus hoch. Zwar unseren Sinnen verborgen dann, weil wir dann nur die äußere Gestalt dieses Stückchen Brotes sehen, aber immerhin, es ist Jesus höchst selbst mit seinem Fleisch, mit seinem Blut. Und von daher sollen wir da bewusst hinschauen, das ganz lang betrachten, noch besser natürlich bei eucharistischen Anbetungsstunde. Es ist etwas so Gewaltiges, vor der eucharistischen Anbetung im allerheiligsten Sakrament in der Monstranz zu knien und einfach Jesus mal eine halbe Stunde anzuschauen, nicht in Büchern, Blättern, sonst irgendwas, ihn anzuschauen, auch wenn es nur die äußere Gestalt der Hostie ist hier, unseren Augen eben verborgen. Aber wir sehen das Lamm Gottes. Der Johannes selbst sagt das in der Heiligen Schrift. Da guck hin, öffne die Augen, seht, das ist Jesus, das Lamm Gottes. Und dann verändert sich das Leben der Menschen. Wie viele Menschen kenne ich, die nach Anbetungsstunden, gerade bei Prayer Festivals, wo lang das Allerheiligste ausgesetzt ist, die da eben ihr Leben ändern und völlig neu anfangen. Nur weil sie äußerlich gesehen ein Stück Hostie betrachten. Es ist eben das Lamm Gottes. Also hinschauen. So, jetzt da 7. Ein vorletztes. Matthäus 2, Vers 10. Matthäus 2, Vers 10. Gleich ganz am Anfang des Neuen Testamentes eben. Da heißt es, diese Sterndeuter, als die drei Könige den Stern sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Also sehen bedeutet Freude. Oder parallel dazu, Johannes 20, 20, da haben wir auch sowas mit der Freude. Da heißt es, die Jünger freuten sich, als sie den Herrn sahen. Also manchmal ist es gut hinzuschauen, wo wir etwas von Jesus sehen, von Jesus erkennen können, irgendwelche Geschenke von ihm, wie die Sterndeuter eben mit dem Stern oder die Auferstandenen und Auferstandenen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche schönen Feldkreuze, wo wir sagen, wenn ich das anschaue, dann berührt es mich. Oder irgendwelche Muttergottesfiguren, wo ich sage, wenn ich das anschaue, dann geht mir das Herz auf. Oder irgendwelche Menschen mit großer Ausstrahlung, wo man sagen würde, was die darstellen, das sieht mir wirklich ganz Christusähnlich aus, manche Heilige. Also vielleicht finden wir Dinge, wo sie sagen können, wenn ich das anschaue, wenn ich das betrachte, da kommt mir richtige Freude ins Herz hinein. Also in der Bibel ist das schon so. Bei den Sterndeutern, bei den Jüngern, die auf die Auferstehung gewartet haben, als sie das und das gesehen hatten, kam Freude in ihr Herz hinein. Also sehen kann uns zur Freude führen. Sie können ja mal überlegen in dieser Fastenzeit, mal sich Zeit nehmen und überlegen, wo sind die Stellen, die Bilder, die Orte, die Menschen, die Kirchen, die Figuren, die mich auf Jesus hinweisen, wenn ich mich da hinsetze und da die Augen öffne. Bei manchen mag es ein wunderschöner Sonnenaufgang am Alpenpanorama sein, wo ich sage, wenn ich mir das anschaue, sehe ich Gott. Ich weiß es von manchen Leuten zum Beispiel, die in der Wüste waren, wirklich, also in Afrika oder so in einer großen Wüste, als sie dort den Sternenhimmel gesehen hatten, mit außergewöhnlichen Farben, die man so hier gar nicht bekommt, nur in der Wüste, wurde denen klar, es muss einen Gott geben. Die hatten eine solche Freude, diesen gigantischen Sternenhimmel in der Wüste zu betrachten. Sie haben ihn gesehen und hatten Freude und wussten, es gibt Gott. Also auch das Sehen hilft uns. Eine letzte Bibelstelle noch. Wiederum im Johannesevangelium 20. Kapitel, also ziemlich zum Ende, Vers 8. Da hat Petrus die Leinenbinden im leeren Grab gesehen. Und dann heißt es so schön, am Ostersonntag hören wir das oft, oder an den Ostersonntagen, also Johannes 20, 8, Petrus sah und glaubte. Das ist das Schöne daran. Er hat hineingeschaut, Jesus war nicht, er hat nur diese Leinenbinden gesehen und vor allem dieses eine Tuch, das an einer besonderen Stelle daneben gelegt hat, war. Er ging hinein, er sah und glaubte. Also, sozusagen, Paul Batte nimmt ja in seinem Buch über das Grabtuch von Manopello an, dass er dieses Grabtuch gesehen hatte, das da auf dem Kopf des Herrn gelegen hatte, weil es heißt in dieser Bibelstelle, Johannes 20, 8, dass ein Tuch, das auf dem Kopf des Herrn gelegen hatte, an einer Extrastelle war und Petrus sah und glaubte. Also ein Blick und alles war klipp und klar, aufgrund der Augen, die Augen von Petrus, die hätte ich gern gesehen, wie der geguckt hat. Als er dieses Tuch da gesehen hat, dann waren alle Zweifel weg. Von daher dürfen wir wirklich die Spuren von Jesus und seine Bilder anschauen. Aber, und das soll jetzt mein Schlussgedanke sein, die Gefahr durch die Sünde oder die Gefahr der Sünde durch die Augen, die bleibt uns trotzdem erhalten. Das ist ja das, was wir am Anfang meines Vortrags schon gesagt haben, hier durch die Frage von Frau Kuhl. Das ist einer der Gründe, warum ich für meine Blindheit, die ich seit elf Jahren etwa vollkommen tragen darf, das ist ein Punkt von mir, wo ich weiß, ich werde von sehr, sehr vielen behütet. Ich kenne Menschen, die sitzen stundenlang vor dem Fernseher, vor dem Internet oder die kriegen ihre Augen nicht von sexuellen Bildern weg und dies und jenes und versündigen sich dann daran. Man kann so viele Schreckliche sehen, was man alles so sieht. Und deswegen hier, unsere Augen sind natürlich auch die Organe, die in besonderer Weise sündigen können. Und da ist die Fastenzeit besonders wichtig. Umschalten oder noch besser ausschalten. Computer mal ausschalten, Fernseher ausschalten, mal hinausgehen, ein Kreuz anschauen, was über das Turiner Grabtuch oder Manopello zu lesen oder Faustinerbuch zu lesen oder eben Margarete Marie Alacoque zu lesen über die Erscheinung von Jesus oder einfach mal in die Natur hinausgehen, die Vögel des Himmels anschauen. Also die Augen können ganz schön sündigen, denn im Matthäus Evangelium 5, das Kapitel 29 in der Bergpredigt, Matthäus 5, 29 heißt es, wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus. Es ist besser, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das bedeutet, gemäß Matthäus 6,22 ist das Auge für den ganzen Körper verantwortlich. Da heißt es nämlich, wenn dein Auge gesund ist, wird dein ganzer Körper hell sein. und wenn dein Auge krank ist, wird dein ganzer Körper finster werden. Von daher, es kommt wirklich darauf an, was wir mit dem Auge ansehen. Sehen wir die Dinge an, die 8 Punkte oder Gottesbilder, wie ich sie eben genannt habe, oder sehen wir Dinge an, die uns von Gott wegbringen, dann wird der Körper krank, dann geht es uns nicht gut. Dann ist es wirklich besser, das Auge herauszureißen, um in den Himmel zu kommen. Oder wie ich sage, besser mal die Augen zu schließen oder wegzuschauen, um wirklich dafür zu sorgen, dass durch die Augen nur das Gute, das wahre Gottesbild hineinkommt. Von daher, wenn wir jetzt noch mal eine kurze Liedpause machen, dann dürfen wir noch einmal darüber nachdenken und das die ganze Fastenzeit besonders tun. Was ist besser, wenn ich das in der Fastenzeit weglasse? Und was sollte ich mit meinen Augen besonders anschauen, damit ich Gott und Jesus näher komme? Es liegt tatsächlich am Sehen der Augen. Hören wir nur noch ein paar Takte Musik und dann sehen wir weiter.
Wenn das Auge zu fasten beginnt, das ist der Titel unserer Sendung mit Kaplan Rainer Hertheis aus 5 Städten. Wir haben eine erste Anruferin in der Leitung, Frau Haberkern aus Reitenbuch. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Kaplan Hertheis.
Grüße Sie.
Schön, wenn man Sie wieder hört. Also ich bin ganz voller Freude in Neumarkt gewesen, vom 17. bis 20. an der Exerzitien in St. Josef, und also was ich da erlebt habe mit dem Musikteam, und Sie waren ja auch mit dabei, mit den Priestern.
Was haben Sie denn gesehen, was Ihre Augen erfreut hat zum Beispiel, um Zeugnis zu geben, wie Sie auch sinnlich sich erfreuen konnten? Strahlende Gesichter wahrscheinlich.
Ja, ja, also wirklich so also Anteil nehmen. Jeder hat Rücksicht genommen aufeinander, die Freundlichkeit. Und auch die Heilige Messe, wie andächtig, dass da alle waren, und die Anbetung. Also ich wünsche mir das von Herzen, dass das bei uns auch geschehen wird. Und also wenn man da mehr helfen hätte, es könnte unsere Gemeinden können so erneuert und bereichert werden. Also und ich habe mir wieder gedacht, wenn ich heimgekommen bin, also da war ich jetzt im Himmel. Und daheim, da, wenn man von der Kirche rausgeht, das ist oft, der andere hört man sagen, manchmal so traurig und so lieblos sind manchmal die Leute, dass manchmal kriegt man einen Gruß erwidert. Also das ist, frustriert einen manchmal so.
Genau, und darum ist es gut, nicht so sehr auf das hinzuschauen, was einen frustriert, sondern halten Sie die Bilder, die Sie in Neumarkt bei diesen kleinen Faschingsexerzitien, die wir da hatten, wo ich mitarbeiten durfte, gesehen haben. Ich weiß, wie die Augen haben gestrahlt, der Rahmen war groß hergerichtet, das Allerheiligste war mit schönen Blumen umgeben, eine schöne Stoa davor, wir haben es angeleuchtet hier. Das war wirklich schön, die Menschen, die Musiker, die mit zur Hingabe, die Gesichter der Priester während der Messe, das war wirklich etwas Beeindruckendes. Und es ist gut, Frau Haberkern, wenn Sie oft mal die Augen schließen, diese Bilder einfach immer wieder vor Augen haben und zu sehen, so ist das Reich Gottes. Und wenn wir dafür beten, bin ich überzeugt, Gott will, dass die ganze Erde mit strahlenden Augen übersät wird.
Gut, danke schön für den Anruf, alles Gute Ihnen. Wir haben eine Hörerin aus Köln, Frau Wenzel, grüß Gott.
Grüß Gott, ich sage das Wenzel aus Köln. Erstmal herzliche Grüße, viele Sonnenstrahlen aus Köln will ich Ihnen schicken. Und ich muss sagen, es war sehr bereichert, was Sie gesagt haben. Und vor allen Dingen müssen wir die Liebe den anderen Menschen bringen, ja. Und nicht frustrieren, dass wir sagen, das ist schlecht, ja. Wir haben auch einen blinden Freund und der sieht alles mit anderen Augen, ja. Er kann fühlen, tasten und er wird auch viel in seinem Beruf, hat das sehr schwer. Aber er fällt nie in den Tief rein. Er sagt immer, Gott ist da. Ja, Gott trägt mich. Und es ist auch in unserer Ehe. Wir sind 40 Jahre verheiratet. Und ich muss sagen, man muss das Schöne sehen. Ja, dieses Gänseblümchen auf der Wiese. Die Vöglein, die zwitschern jetzt. Und das müssen wir wieder erfassen und erlernen. Ja, dass Gottes Schöpfung so wunderbar ist. Ja, so wunderbar. Also wir können nur danken.
Danke für den Anruf.
Stimmt, das ist wirklich so. Einen Satz noch dazu. Ich kenne viele blinde Menschen, die so nicht viele sehen, aber interessanterweise gerade die Blinden sind oft die positivsten Menschen. Die haben viel Elendiges noch gar nicht so gesehen. Und ich kenne aber auch andere Menschen, gerade hier, die sich so an der Schöpfung freuen können. Also ich lade Sie ein, schauen Sie jetzt im Frühen die Schöpfung an und wir entdecken so viel Schönheit. Nützen wir doch unsere Augen.
Frau Wenzel hat gerade einen Punkt angesprochen. Eigentlich geht es ja da auch um einen positiven Blickwinkel mal zu bekommen oder so. Es gibt auch da so ein Sprichwort, nicht Mistkäfer sein, sondern Goldgräber. Und wie kann man denn lernen, dass man ja selber viel mehr auf das Positive sieht und schätzt, weil oft springt einem ja das in die Augen, egal jetzt materiell oder wie auch immer, was einen ärgert oder was man kritisiert oder wie auch immer.
Es ist in der Tat so, dass das oft mächtiger und schärfer reindrückt in die Augen, in die Sinne, dass, wie Sie gesagt haben, was kritisch, was negativ ist, was traurig macht, was frustriert, was deprimiert hier. Aber es gibt diese Spuren der Schönheit und da müssen wir zum Genießer werden. Dr. Manfred Lütz, dieser Psychologe und Theologe, schreibt das sehr schön. Suchen wir uns die kleinen Punkte, die uns schön gefallen. Es mag sein, dass in einer Situation irgendwo 8 Punkte taugen nichts, aber 2 kleine Dinge gefallen uns. Und bleiben wir an denen hängen, auch wenn es in einem Raum zum Beispiel nicht schön ist, die Menschen irgendwie alle nicht, keine Ausstellung haben, aber es läuft vielleicht schöne Musik im Hintergrund, die mich anspricht. Dann bleibe ich beim Genießer und höre mir diese Musik an und vor allen Dingen, das rutscht dann auch tiefer ins Herz, wenn man das, was man Positives wahrnimmt, in den Lobpreis bringt. Wenn ich dann sage, danke Vater für diese schöne Musik, ich danke dir, dass ich das jetzt genießen darf und ich freue mich daran, du hast es mir geschenkt, Lob sei dir. Also sprich, die kleinen schönen Dinge bewusster wahrnehmen, an ihnen ein wenig dranbleiben, Zeit für dieses nehmen und das auch ins Gebet in den Lobpreis bringen, dann bekommt es noch mehr Kraft. Dass wir unsere Augen auf das hinwenden, auch wenn es kleine Dinge sind und uns an denen besonders freuen. Und das ist eine Übungssache, das kann man richtig üben. Was nehme ich in besonderer wahr? Weise wahr? Was lasse ich in mich hinein? Wofür nehme ich mir Zeit? Und da kann man das mit dem Lobpreis und mit dem Genießen der kleinen Dinge richtig lernen. Und dann wird der Mensch auch immer positiver. Und dann strahlen wir diese Liebe aus.
Also ist auch eine Schule der Dankbarkeit, oder?
Absolut. Denn die Dankbarkeit, auf der kommt es ganz, ganz viel an. Steht ja auch in der Bibel geschrieben, sagt Gott danke alle Zeit, sage danke alle Zeit Gott dem Vater. Und dieses Dankbarsein macht eben dann das aus, dass sie die Sinne auch für das Gute öffnen. Denn ein Mensch, der sehr, sehr dankbar ist, der wird auch auf viele Dinge, die werden ihn gar nicht mehr so interessieren, wenn hier Menschen da sind, die grimmig schauen oder wenn man wieder in der Zeitung die vielen Bilder sieht vom Missbrauch und von Krieg und Gewalt. Die Zeitung ist ja leider voll, Bad News are Good News, schlechte Nachrichten sind die guten Neuigkeiten. Aber wenn man sehr dankbar ist für die Dinge, dann empfindet man, dann will man diese Bilder gar nicht mehr so anschauen, dann hat man einen Schutz von selber und schaut lieber auf das hin, was einem gut gefällt, damit die Dankbarkeit wächst. Also von daher, die Dankbarkeit ist wirklich eine gute Schule für die Sinne. Wenn man die Dankbarkeit liebt und geübt hat, dann hat man auch eine Freude daran, das Gute zu anzusehen. Und das andere, da meldet sich dann schon das Gewissen oder das Herz und die Seele und sagt, das kann ich gar nicht ertragen, da muss ich nicht hinschauen.
Gut, dann vielen Dank, dass Sie heute uns einmal darauf hingewiesen haben, wenn das Auge zu fasten beginnt. Das ist unser Thema heute gewesen. Für alle, die gerne diese Sendung auch noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08323 9675120 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Wiederhole noch einmal www.horeb.org. Herr Kaplan Hertha, ich dürfe Sie zum Schluss noch um den Segen bitten.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die mächtige Fürsprache der Jungfrau Gottesmutter Maria, die ja selbst Jesus immer betrachten durfte, 33 Jahre lang, und des heiligen Josefs, der der Nährvater von Jesus war, der ihn auch immer vor Augen hatte, und alle Engel und alle Heiligen, die jetzt Jesus im Himmel anbeten, ihn wirklich sehen dürfen, denn der Himmel definiert sich ja als Sehen Gottes, also auf der Fürsprache aller Engel und Heiligen, möge Gott der Vater euch helfen, ihn näher sehen und kennen zu können. Möge Jesus Christus, der als wahres Abbild des lebendigen Gottes euch vor Augen stehen, möge er euch mit Gnaden, Frieden und Freude schenken, euch aber auch die Kraft geben, bevor bestimmten Dingen die Augen zu schließen. Der Geist Gottes lenke und leite euch und öffne eure Augen, damit ihr Gott wahrhaftig sehen und erkennen könnt und möget ihr immer mehr in das Bild Gottes verwandelt werden, damit ihr wirklich nicht nur auf das Ebenbild hingeschaffen werdet, geschaffen seid, sondern auch wirklich einmal, wie es in der Bibel heißt, ihr sollt heilig werden, wie ich, euer Gott, heilig bin. So möge Gott diese Fastenzeit für euch segnen und dann die Osterglocke in eurem Herzen eben am 8. April besonders läuten lassen. Dieser Segen sei euch allen zu gewährt und ganz Horeb und allen, die euch am Herzen liegen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Auch Ihnen noch eine gute Fastenzeit. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.